HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Für mich ist Inklusion, dass ich hier einen Platz habe in der Gesellschaft, dass ich auch akzeptiert werde, dass auch andere begreifen, was überhaupt es ist, eine Beeinträchtigung, und finde einfach nett, dass andere mich so aufnehmen, wie ich halt bin.
Unser Sohn mit Down-Syndrom, der war zunächst in einer ganz normalen Einrichtung. Für mich hat dieser Versuch nicht gut funktioniert. Er war das einzige E-Kind und er war das Besondere, aber im negativen Sinne, muss ich sagen.
Müssen wir es auch zeigen, dass man alle Menschen mit oder ohne Behinderung gleich wertschätzen soll. Also es ist echt schon schwierig.
Die können nicht laufen, die können nicht gehen, manche sogar noch nicht mal im Rollstuhl sitzen, müssen spezifisch betreut werden, müssen zum Teil speziell ernährt werden.
Das Problem ist ja heute nur, dass Eltern sich aus guten Gründen für die Förderschule entscheiden und nicht für die Inklusion, weil in der Inklusion sie ihr Kind nicht so gut gefördert sehen, wie es eigentlich sollte.
Dass einfach diese gewisse Balance aus Förderkindern und anderen Kindern hier gegeben ist und deswegen die Kinder ein anderes Empfinden haben.
Wenn sie viele behinderte Kinder zusammen mit vielen Regelkindern haben, ist die Behinderung etwas Normales.
Es ist normal, verschieden zu sein, singt der Rapper Graffiti und macht diese Botschaft zu seinem Beruf. Er wurde mit einer Gehbehinderung und nur 6 Fingern geboren. Sein Motto: Ich mach das mit links. Was für ihn gilt, ist für viele Menschen mit Behinderung immer noch eine Ausnahme. Obwohl Deutschland mit 177 anderen Staaten vor genau 10 Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben hat. Damit verpflichtet sich ein Staat, die Benachteiligung behinderter Menschen zu kompensieren. Es geht um die gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen. Wenn Kinder mit und ohne Förderbedarf in einer Schule lernen, es Arbeitsplätze für alle auf dem Arbeitsmarkt gibt, ebenso wie barrierefreie und bezahlbare Wohnungen, Kultur- und Freizeitangebote, dann ist das Inklusion. Eine schöne Idee. Von der Umsetzung sind wir noch weit entfernt, auch weil diejenigen, um die es geht, oft nicht gefragt werden. Im Tag kommen sie heute zu Wort. Und zwar gleich mal der, dessen Name schon fiel, Graffiti, mit seinem Song »Ich mach das mit links«.
Wie machst du das? Da gibt's doch noch einen Trick am Ende. Wie kannst du dein Business handeln? Ich hab schon 2 linke Hände. Wie bleibst du so gelassen bei all diesen vielen Menschen? Warum hast du keinen Kater nach einer Nacht mit Mixgetränken? Wie machst du das in der WG mit der Ketchupflasche? Wie machst du das auf dem WC mit dem Händewaschen? Wie machst du das mit den Kneten beim Plätzchenbacken? Wie machst du das auf den Weten mit Plätzchen machen? Wie verpackst du deine Geschenke zu Weihnachten? Was machst du, wenn eine kommt und sagt, sie will dich heiraten? Und hast du mal ein Haus? Wer pflegt den Kleingarten? Und wie machst du das mit den Stellungen beim Beischlafhund? Was machst du, wenn keiner den Weg zu der Toilette kennt und dir 10 Kilo TNT in der Rosette brennt? Was machst du dann auf Klo, wenn du merkst, kein Klopapier ist da? Ja, wie lautet dein Plan für diesen Notfall hier? Ob Rätselraten, Brezelbacken, Segelraten, Kegelabend oder Späße machen wie die Teletubbies? Ob Nase putzen, Nagelschrubben, in die Karten gucken oder Muttis Rasen stutzen? Ich mach das mit links. Guck, für euch wirkt es angestrengt. Ich mach das mit links. Locker aus dem Handgelenk. Ich mach das mit links. Ohne Cheats, ohne Tricks.
Ich mach das mit links. Ich mach das mit links, singt Graffiti, so der Künstlername von Fidi Baum. Ein Mann mit ganz vielen Talenten, Schulungsleiter in einem ambulanten Pflegedienst, Botschafter in Sachen Inklusion, stellvertretender Vorsitzender bei der Stiftung Lebenshilfe, Moderator und auch Rapper von Beruf, 38 Jahre jung. Ich grüße Sie, guten Abend.
Hallo, schönen guten Tag, Frau Fitsch.
Sie leben mit einer angeborenen Behinderung. Ich habe es schon angesprochen, für Besorgungen im Kiez nutzen Sie ein Dreirad, ansonsten den Rolli. Und Sie haben nur 6 Finger, an der rechten Hand nur einen. Ist das Ihr Lebensmotto, alles mit links zu machen?
Auf jeden Fall, und damit bin ich bis jetzt auch recht gut zurechtgekommen und kann das eigentlich auch nur jedem raten. Bei mir ist es auch noch ein schönes Wortspiel, weil ich, wie gesagt, nur links eine Hand habe.
Und das steht auch auf Ihrem linken Arm geschrieben, ne?
Richtig, genau. Mhm.
Graffiti, das erinnert an Graffiti. Wie kamen Sie zu dem Namen?
Ich gar nicht, sondern ein guter Freund von mir, der Jakob. Wir sind eines Tages mal mit der S-Bahn durch Berlin gefahren zu guten Freunden und da haben wir uns immer links und rechts während der Fahrt die Graffitis angeguckt und auf einmal meinte er oder kam er auf dieses Wortspiel und seitdem bin ich Graffiti.
Ja, und sind geadelt sozusagen, nicht? Graffiti.
Sozusagen. Ich habe nur kein blaues Blut, aber ansonsten passt das schon.
Passt alles. Es ist normal, verschieden zu sein. Singen Sie in einem anderen Song. War es für Sie schon immer normal, anders, verschieden zu sein?
zu meiner Grundschulzeit habe ich das überhaupt nicht so empfunden, weil ich ganz normal in Anführungsstrichen aufgewachsen bin und habe Hänseleien oder Mobbing nicht erfahren durch die Kinder in meinem Alter. Und das ging erst so in der 6. Klasse los mit dem Beginn der Pubertät. Da kamen dann Hänseleien, da kamen dann auch so Sprüche wie du bist so geworden, weil deine Mutter Tabletten genommen hat. Darunter habe ich sehr gelitten. Hab dann auch in der Grundschule eben versucht, meinen Aggressionen Luft zu machen, indem ich mich dann auch mit anderen Kindern geprügelt habe. Hab dann natürlich auch aufgrund meines körperlichen Defizits den Kürzeren gezogen. Und hatte dann großes Glück, als ich die Schule gewechselt habe und auf die Sophie-Scholl-Schule gekommen bin, dort in eine Integrations- bzw. Inklusionsklasse zu kommen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich bin anders, aber es ist auch voll okay, anders zu sein und damit so wie der andere.
Und man ist vermutlich immer nur so behindert wie das Umfeld, in dem man sich befindet. Das haben Sie
vollkommen richtig, ja.
Sie rappen über alles, was Sie bewegt. Ich habe mal reingehört, es sind Frauen, Sex, zügellose Partys, Ihr Handicap, greifen Klischees auf und rappen über Menschen mit und ohne Behinderung. Warum ausgerechnet Rap? Also für die Sensibilität, sage ich mal, ist die Szene ja nicht unbedingt bekannt.
Ja, schön, dass Sie Frauen und Sex zuerst genannt haben, weil das natürlich in der Jugend erstmal einen unfassbaren Sogreiz auf mich ausgeübt hat. Natürlich habe ich erst angefangen, Rap zu hören. Übrigens hat mich auch der besagte Freund Jakob zur Rapmusik gebracht, der dann auch meinen Rappernamen gefunden hat. Und da wurde ich dann recht schnell vom Rap-Hörer zum Rapper. Und es gibt ja noch vier andere Hip-Hop-Elemente und die habe ich einfach nicht so gut gekonnt. Also ich war nie gut im Malen, ich habe es mal probiert. Ich konnte nicht so gut Breakdancen, Beatboxen konnte ich auch nicht. DJing mit einer Hand ist auch nicht so gut. Und da blieb dann halt das Rappen. Und das habe ich dann aber auch versucht zu perfektionieren. War aber auch eigentlich klar, dass ich Rapper werde, weil mein Vater hat mir mal viel vorgelesen, spricht mehrere Sprachen und meine Mutter war klassische Musikerin im Orchester und dann war ja natürlich klar, dass ich Rapper werde.
Orchestergeigerin habe ich gelesen, ne?
Stimmt, genau, aber. Ja.
Das heißt also, Rap ist für Sie so eine ganz wichtige Ausdrucksform Ihrer Gefühle, Beobachtungen, Gedanken, Wünsche auf freien Lauf zu lassen?
Ja, genau, zum einen und manchmal so ein bisschen wie Tagebuch schreiben, mit dem Unterschied, dass man das Tagebuch, den Inhalt ja meistens den Leuten nicht erzählt, aber es hat schon ein bisschen so eine therapeutische Wirkung. Und dann liebe ich es auch wahnsinnig, in Rollen zu schlüpfen, verschiedene Charaktere zu schlüpfen. Und das Tolle am Musizieren ist ja auch, es ist natürlich zum größten Teil ich oder auch das, was ich erlebt habe, aber ich habe natürlich immer die Möglichkeit und kann die Freiheit herauszunehmen, auch Dinge hinzuzudichten und dadurch einfach auch ein größeres Spektrum meiner Kreativität abzubilden.
Jetzt habe ich am Anfang ganz viel aufgezählt, was Sie alles machen, welche Talente Sie haben und wann rappen Sie? Also wann schaffen Sie das, dass Sie rappen? Wann kreieren Sie das? Wann schaffen Sie diese Texte zusammen?
Meistens, wenn ich zu Hause bin, an meinem Computer. Das ist dann auch ganz uninteressant, sage ich mal, oder ist auch wirklich mit Arbeit verbunden. Man hat vielleicht so das Bild im Kopf, dass er dann da zu Hause sitzt mit einem Federkiel und Tinte und aus dem Fenster schaut und dann kommen die ganz tollen Ideen. Nein, es ist tatsächlich meistens so, dass ich da sitze, habe einen Beat, also das Instrumental, einfach in einer Dauerschleife laufen und fange an zu schreiben, streiche dann Sachen auch wieder weg und das kann auch sehr mühselig und frustrierend sein, aber irgendwann macht es dann immer Klick, dann ist, wenn die ersten zwei Zeilen sitzen, dann kommt der Rest meistens von ganz alleine und dann ist es meistens auch richtig gut und macht immer Spaß.
Musik ist auch Arbeit, das kann man, glaube ich, festhalten. Sie sind auch Inklusionsbotschafter, Sie wollen Vorbild sein, sind gern und auch viel geladener Gast bei Podiumsdiskussionen, in denen Sie auch deutlich machen, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört, ob mit oder ohne Behinderung. Wie groß sind Ihrer Wahrnehmung nach die Barrieren in den Köpfen, wenn es um das Thema Inklusion geht?
Das kommt immer darauf an, wen man vor sich hat und ob die Person schon mal Kontakt zu behinderten Menschen hatte oder nicht. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Faktor oder der macht auf jeden Fall den Unterschied. Und generell müssen noch viele Barrieren abgebaut werden. Ich treffe auch viele Menschen, die noch keinen Kontakt hatten zu Menschen mit Behinderung, die dann auch Angst haben, gewisse Dinge zu fragen oder zu äußern. Und da kann ich immer nur wieder an alle appellieren, an die Nichtbehinderten wirklich zu fragen und sich zu trauen, weil nur so kann man die Fragen auch korrekt beantwortet bekommen und auch an, ich sage jetzt mal, die Behinderten in Anführungsstrichen, dass die sich auch trauen, diese Fragen zuzulassen und eventuell auch auf die Menschen zugehen, weil nur so können Barrieren abgebaut werden und nur so können wir irgendwann zu einer möglichst inklusiven Gesellschaft kommen.
Und Ihr größter Wunsch für sich selbst?
Mein größter Wunsch für mich selbst, dass irgendwann nicht mehr gesagt wird, das ist Fidi und der hat eine Behinderung, sondern einfach nur, das ist übrigens Fidi.
Graf Fidi, haben Sie ganz herzlichen Dank. Sie leiden an Ihrem schweren Schicksal, sind Opfer, aber auch Helden des Alltags, an den Rollstuhl gefesselt. Wirklich gefesselt? In der medialen Welt wird nicht nur sprachlich einiges verbockt, sie ist auch voll von Klischees und Überhöhungen, wenn es um Menschen mit Behinderungen geht. Deshalb haben wir unsere Kollegin Hadija Haruna gebeten, einen Weckruf zu formulieren. Bitte schön.
Kennen Sie einen Menschen mit Behinderung? Etwa jeder 10. Deutsche hat eine. Zum Beispiel Lotta, 6 Jahre alt. Sie kann nicht laufen, sehen oder sprechen, aber sie kann hören und verstehen. Ihre Mutter Sandra Roth, Autorin des Bestsellers Lotta Wundertüte und Lotta Schultüte, fragt: Wie müsste eine Welt aussehen, die Lotta mehr sein lässt als nur behindert? Wer bestimmt die Normalität? 10 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention zeigt sich am Beispiel Schule exemplarisch: Ein einfaches Nebeneinander von Kindern mit und ohne Behinderung genügt nicht für eine gute Inklusion. Es braucht dafür nicht nur gut ausgestattete Räume, in denen alle nach ihrem Tempo lernen können, sondern auch qualifiziertes Personal, das für das Thema Ausgrenzung sensibilisiert ist. Ableismus, das Fachwort für Behindertenfeindlichkeit, beschreibt die gesellschaftlichen Probleme, die die Inklusion zusätzlich erschweren. Welches Bild hat die Gesellschaft von behinderten Menschen? Welche Vorstellungen von ihrem Leben? Viele prägen das Bild von leidenden Opfern oder Helden des Alltags. Dazwischen gibt es wenig. Durch die getrennten Leben in Förderschulen, Wohnheimen und Werkstätten werden diese Bilder noch verstärkt. Aber was heißt es eigentlich, behindert zu sein? Erfolgreiche Inklusion lässt sich nicht nur statistisch messen. Dieser Ansatz greift zu kurz, weil es um Menschen und nicht um Zahlen geht. Es geht vor allem um das Wie. Wie gefördert und unterstützt wird. Auch auf dem Arbeitsmarkt, wo seit 10 Jahren Inklusion die Beschäftigungsquote kaum gestiegen ist. Behindertenaktivisten kritisieren zu Recht, dass ein System geschaffen wurde, das vor allem dazu dient, sich freizukaufen. 2.900 Werkstätten in Deutschland mit etwa 300.000 Angestellten mit einem Lohn von durchschnittlich 180 Euro sind nicht mit dem Inklusionsgedanken vereinbar. In Ländern wie Italien oder den USA kann man die positiven gesellschaftlichen Auswirkungen einer frühen Inklusion im Umgang miteinander im öffentlichen Raum erleben. Wenn Menschen bereits im Kindesalter lernen, mit ihrer Verschiedenheit umzugehen, haben sie es als Erwachsene einfacher, da ihr Miteinander zur Normalität wird. Aber es gibt sie auch in Deutschland, die Leuchttürme der Inklusion. Nur in der Fläche ist es eher dunkel. Und vielerorts hat sich gezeigt, dass die Methode einfach mal machen nach hinten losgeht. Das zeigt auch das Beispiel Frankfurt, wo das Dezernat für Integration und Bildung erst kürzlich die Zukunft der städtischen Kindergärten im Schnellverfahren plante. Flächendeckend ein Förderkind pro Kindergarten sollte es dort ab diesem Sommer geben. Einrichtungen, die seit Jahren mit einem Schlüssel von 5 behinderten Kindern in einer Gruppe von insgesamt 15 Kindern gearbeitet hatten, sollten die Zahl ihrer Förderkinder entsprechend abspecken. Eltern und Inklusionsbefürworter protestierten. Warum die Vorbildeinrichtungen schließen und sie nicht für die Kindergärten zum Vorbild machen, die noch nicht inklusiv gearbeitet haben? Und warum soll es fortan nur ein behindertes Kind pro Einrichtung geben dürfen? Vereinzelung ist kein Schlüssel zur Inklusion. Sie sieht nur statistisch gut aus. Es hat der Inklusionsbewegung geschadet, dass ihre Probleme nicht gründlich genug diskutiert wurden. Ein System, das Menschen über Jahrzehnte in Sondereinrichtungen abgestellt hat, ist nicht einfach so rückgängig zu machen. Auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft braucht es Kraft, Geld und den Willen dazu. Und der Grundsatz der Konvention sollte zum echten Leitmotiv politischer Entscheidungen werden. Nicht über uns, ohne uns.
H2, der Tag. Inklusion, Regel oder Ausnahme heißt unsere Sendung heute. Und beim Überlegen, welche literarischen Ornamente zu dieser Ausgabe passen könnten, ist unser Kollege Thorsten Schweinhardt, der später noch das Wort haben wird, auf Herbert George Wells und seine Kurzgeschichte Land der Blinden gestoßen. Darin kommt der Bergwanderer Núñez in ein abgelegenes Tal in den Anden, in dem nur Blinde leben. Und die haben keinen Kontakt zu Menschen. Im ersten Teil der Geschichte trifft er 3 von ihnen.
»Komm hierher«, sagte der dritte Blinde, der seiner Bewegung gefolgt war und ihn mit festem Griff packte. Und sie hielten Núñez fest, betasteten ihn und sagten kein weiteres Wort, ehe sie damit fertig waren. »Vorsicht«, schrie er, als ein Finger in sein Auge kam, und er bemerkte, dass ihnen dieses Organ mit seinen flatternden Lidern merkwürdig erschien. Sie befühlten es noch einmal. »Ein seltsames Geschöpf, Correa«, sagte der Pedro genannte. Greif nur, wie grob sein Haar ist, wie Lamahaar. Es ist rau, wie die Felsen, die ihn erzeugt haben, sagte Korea und untersuchte Nunes unrasiertes Kinn mit seiner zarten, etwas feuchten Hand. Vielleicht wird er weicher werden. Nunes wehrte sich ein wenig gegen ihre Untersuchung, aber sie hielten ihn fest. Vorsicht, sagte er wieder. Er spricht, sagte der dritte Blinde. Er ist bestimmt ein Mensch. Lasst uns ihn zu den Ältesten führen, sagte Pedro. Ruft erst, sagte Korea, sonst werden die Kinder erschrecken. Welch wunderbares Ereignis. Sie riefen also und Pedro ging voraus und nahm Nunes bei der Hand, um ihn zu den Häusern zu führen. Er zog seine Hand fort. Ich kann sehen, sagte er. Sehen? Fragte Korea. Ja, sehen, sagte Nunes, wandte sich ihm zu und stolperte gegen Pedros Eimer. »Seine Sinne sind noch unvollkommen«, sagte der dritte Blinde. »Er stolpert und spricht sinnlose Worte. Führt ihn an der Hand.« »Wie ihr wollt«, sagte Nunes und ließ sich lachend weiterführen. Es schien, dass sie nichts vom Sehen wussten. Nun, mit der Zeit würde es ihnen schon beibringen.
Land der Blinden, Sie hören den Tag in H2 Kultur, später mehr daraus und davon. Ein Jahrzehnt, nachdem die UN-Behindertenrechtskonvention fast auf den Tag genau in Kraft getreten ist, leben nicht weniger, sondern mehr Menschen in behinderten Wohnheimen und arbeiten in behinderten Werkstätten. Auch die Quote der Kinder, die nicht inklusiv, sondern in Förderschulen unterrichtet werden, hat sich in einigen Bundesländern sogar erhöht. Das hat Hanna Möllers in ihrer Dokumentation recherchiert. Sie trägt den Titel »Das Märchen von der Inklusion«. Philipp Münscher fasst die Bilanz zusammen.
Für mich ist Inklusion, dass ich hier einen Platz habe in der Gesellschaft, dass ich auch akzeptiert werde, dass auch andere begreifen, was überhaupt das ist, eine Beeinträchtigung, und finde einfach nett, dass andere mich so aufnehmen, wie ich halt bin.
Amelie Gerdes aus Bremen ist 14 und hat das Down-Syndrom. Sie geht auf dieselbe Schule wie alle Kinder in der Nachbarschaft. Wäre sie ein Jahr früher geboren, wäre sie wohl in einer Sonder- oder Förderschule gelandet. Doch weil seit 2009 die Behindertenrechtskonvention der UN in Deutschland gilt, stand ihr von der ersten Klasse an das Recht auf Inklusion zu. Für ihre Mitschüler ist das ganz normal.
Im Leben draußen, da ist es ja auch so, dass überall andere Menschen sind. Deswegen wäre es auch doof, wenn die jetzt in eine andere Schule gehen müssten.
Aber es akzeptieren ja weiterhin nicht alle Leute, dass es eben auch andere oder dass die anderen Leute genauso zu unserer Gesellschaft gehören.
Es wäre besser, wenn es sich mehr mischen würde.
Amelies Fall zeigt, wie Inklusion funktionieren kann. Im Unterricht ist die meiste Zeit ein Sonderpädagoge dabei. Frontalunterricht ist hier quasi abgeschafft. Jeder lernt in seinem eigenen Tempo. Aber so gut läuft es nicht überall, erzählt ein Lehrer aus Nordrhein-Westfalen, der nicht erkannt werden möchte.
Also als ich anfing in so einer Inklusionsklasse, da hatte ich gar nichts. Da hatte man das normale Schulbuch und da wurde gesagt, ja, da musst du eben binnendifferenzieren. Bei dem einen ein paar Aufgaben weniger. Habe ich gemacht, das klappte aber nicht. Dann habe ich sie Mandalas anmalen lassen, damit sie überhaupt was zu tun hatten. Wenn Inklusion gelingen sollte, dann müsste man wesentlich mehr Geld in die Hand nehmen.
Die Inklusion wurde zu schnell eingeführt, sagen viele Lehrer. Ohne Konzept, ohne ausreichend Personal. Auch die Mutter der 10-jährigen behinderten Nike war mit der Inklusion nicht glücklich. Sie hat ihre Tochter schließlich auf einer privaten Förderschule angemeldet.
Von den Rahmenbedingungen bräuchte es einfach viel, viel mehr Menschen. Qualifizierte Menschen zum einen und zum anderen Menschen, die mit einem offenen Herz unterwegs sind, die das auch wirklich, wirklich wollen. Und insofern tun mir alle leid, die in dem System überfordert sind. Das sind wir Eltern, das sind die Kinder, das sind die Lehrer, die Sonderpädagogen, alle.
Alle diese Bedenken haben dazu geführt, dass es in einigen Bundesländern nur sehr schleppend vorangeht mit der Inklusion. In Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat der Abbau der Sonderschulen erst gar nicht richtig begonnen. Im Gegenteil, dort besuchen heute sogar mehr Kinder eine Sonderschule als noch 2009. Dabei verpflichtet die UN-Behindertenrechtskonvention die Länder, ein komplett inklusives Schulsystem aufzubauen. Unrealistisch, findet Marco Tullner, Bildungsminister von Sachsen-Anhalt.
Die sitzen gern im Elfenbeinturm und erklären aus einer großen Höhe die Weisheit, wie sie sozusagen zu sein hat. Aber die Realität ist eine andere. Und ich möchte diesen Kindern den Weg ins Leben nicht verbauen, die in der Regelschule untergehen würden. Das wissen wir alle. Und deswegen ist die klare Signal, die Förderschulen haben eine Zukunft.
Und wie geht es nach der Schule weiter? Wie sieht es aus mit der Inklusion am Arbeitsplatz? Nur sehr wenige Menschen mit Behinderung arbeiten in regulären Betrieben. Unternehmen müssen nur 5% ihrer Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten besetzen. Theoretisch. Die Wirtschaft setzt auf Einsicht. Peter Klever von der Arbeitgebervereinigung.
Wenn Unternehmen merken und von anderen Unternehmen erfahren, dass schwerbehinderte Menschen teilweise sogar wegen ihrer Schwerbehinderung bestimmte Dinge besonders gut machen können, dann werden sie vielleicht anders an das Thema rangehen.
Es geht auch anders. Thomas Friemel arbeitet bei der Firma Weiling, einem Bio-Versandhandel im westfälischen Coesfeld. Er kümmert sich um wiederverwertbare Verpackungsmaterialien. Das kann er trotz seiner geistigen Behinderung sehr gut. Sein Chef Peter Meyer ist froh, dass er sich auf das Experiment eingelassen hat.
Er ist voll integriert. Ist niemand, der irgendwie so nebenbei mitläuft oder als gutes Werk gesehen wird, sondern es gibt einfach in unserer Gesellschaft Menschen, die leider benachteiligt sind. Und hier, glaube ich, spürt er es nicht.
Das Märchen von der Inklusion, die Erstausstrahlung war am 21. Januar. Die Dokumentation von Hannah Möllers ist aber in der ARD-Mediathek noch zu sehen. Und sie zeichnet das Bild einer zerrissenen Republik. Ist die inklusive Gesellschaft vielleicht sogar ein unerreichbares Ideal, ist eine Frage oder eine andere. Braucht sie noch mehr Zeit? Jürgen Dusel, seit fast einem Jahr der Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie sind von Geburt an schwer sehbehindert, sind von Hause aus Jurist, haben in Heidelberg studiert, Abitur in Südhessen in Lampertheim gemacht und haben mal gesagt, die Inklusion von Behinderten sei für das demokratische Gemeinwesen eine Haltungsfrage, die auch Herzensbildung erfordere. Erleben Sie in unserer Gesellschaft zu wenige mit Herzensbildung?
Na, ich erlebe schon noch, dass die Situation von Menschen mit Behinderung nicht nur geprägt ist von der physischen Umwelt, also von Infrastruktur, von Gebäuden, sondern ich erlebe auch, dass die Situation von Menschen mit Behinderung stark geprägt ist von den sogenannten einstellungsbedingten Barrieren. Also wir erleben schon noch, dass Eltern beispielsweise von behinderten Kindern komische Blicke ernten, wenn sie mit ihren Kindern beispielsweise in ein Restaurant gehen oder in ein Hotel. Und wenn Sie so an manchen Schulhöfen vorbeilaufen und dann beispielsweise so Sätze hören wie, ey, wie behindert ist das denn? Oder das ist ja voll behindert. Dann bin ich schon der Meinung, müssen wir mit Sprache achtsamer umgehen. Und bin halt der Meinung, es braucht neben dem vielen Wissen um Inklusion, braucht es eben auch Herzensbildung. Ja, klar.
Wie fällt Ihre Bilanz nach 10 Jahren UN-Behindertenrechtskonvention aus? Ebenso alarmierend wie bisher gehört?
Nee, ich glaube, wir haben in den letzten 10 Jahren für das Thema Inklusion in der Tat Rückenwind gehabt. Und wir sind natürlich auf dem Weg hin zu einer Gesellschaft, wo es wirklich normal ist, verschieden zu sein. Da sind wir noch lange nicht am Ziel angekommen. Aber wir haben schon wichtige Etappen gemacht. Aber eins muss uns klar sein. Es geht hier nicht um irgendein Märchen, sondern es geht um die Umsetzung von fundamentalen Grundrechten. Menschen mit Behinderungen sind Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und sie haben genau die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch. Sie werden aber teilweise in ihren Rechten behindert. Und es ist eben Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass Menschen mit Behinderungen diese Rechte leben können. Die Hörerinnen und Hörer können sich ja mal vorstellen, sie sind ab sofort Rollstuhl angewiesen und dann können sie sich mal überlegen, kommen sie noch zu ihrer Arbeit, kommen sie überhaupt noch zu ihrer Wohnung, können sie ihre Freunde besuchen. Und daran sieht man, dass Barrierefreiheit eine tiefe soziale Dimension hat. Es geht nicht nur um die Rampe vom Gebäude, sondern es geht wirklich um viel mehr.
Ich greife mal ein Stichwort heraus, was Sie gerade genannt haben, Stichwort Arbeit. Nur knapp 1% beträgt die Vermittlungsquote von Menschen aus einer Werkstatt auf den Arbeitsmarkt. Zwar sind Unternehmen in Deutschland verpflichtet, eine 5% Schwerbehindertenquote einzuhalten, aber sie können sich freikaufen, habe ich gelernt. Über 60% der Firmen tun das. Müsste es nicht schärfere Maßnahmen geben?
Ja, auch da haben wir die Situation, dass wo viel Licht ist, auch wirklich Schatten ist. Wir hatten noch nie so viele sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse für Menschen mit schweren Behinderungen, nämlich rund 1,2 Millionen. Aber wir haben immer noch die Situation, dass Menschen mit Behinderungen häufiger arbeitslos sind und dass sie vor allem länger arbeitslos sind. Und was ich besonders ärgerlich finde, wir haben, Sie sprachen es an, eine Beschäftigungspflicht in Deutschland. Das heißt, jeder Arbeitgeber, der mehr als 20 Arbeitsplätze hat, muss diese Arbeitsplätze mit 5% schwerbehinderten Menschen besetzen. Und jetzt gibt es aber 25% aller Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die stellen keinen einzigen Menschen mit Behinderung ein. Und das ist in der Tat inakzeptabel. Ich weiß, dass der Vergleich ein bisschen hinkt, aber man kann mal sich überlegen, was würde denn passieren, wenn ein Viertel aller Autofahrerinnen und Autofahrer sagen würde, für mich gilt jetzt die Straßenverkehrsordnung nicht. Deswegen bin ich auch der Meinung, es braucht wirklich da nochmal eine Aktivität, auf diese Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zuzugehen. Und wenn das aber alles nichts nützt, dann müssen wir tatsächlich darüber nachdenken, die Ausgleichsabgabe für den Bereich wirklich deutlich zu erhöhen.
In Italien gibt es seit 1977 zum Beispiel ein Gesetz, nach dem inklusiver Unterricht an allgemeinen Schulen stattzufinden hat. Warum haben wir nicht ein solches Gesetz?
Ja, das ist wieder mal die klassische Form des Föderalismus, dass Bildung tatsächlich Ländersache ist. Ich bin schon der Meinung, dass wir da noch besser werden müssen. Es ist sehr unterschiedlich in Deutschland, aber auch da gilt der Satz, wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert vor 10 Jahren und damit zu geltendem Bundesrecht gemacht. Und Artikel 24 schreibt da die inklusive Bildung vor. Und jetzt bin ich schon der Meinung, dass es eben nicht nur Aufgabe des Staates, in dem Fall also Bund und Länder ist, Recht zu setzen, sondern es ist vor allem Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass Menschen mit Behinderung diese Rechte nutzen können. Das spreche da so ein bisschen aus eigener Erfahrung. Ich bin jemand, der zunächst auf einer Grundschule für sehbehinderte Kinder war und dann tatsächlich in Südhessen auf einer sogenannten Regelschule Abitur gemacht habe. Und das war für mich wirklich ein Segen. Weil in der Schule geht es natürlich ein bisschen ums Lernen, aber es geht vor allem um soziale Interaktion. Und wenn wir jetzt den Bogen wieder spannen zum Thema Arbeitsleben, dann glaube ich, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler, die mit mir zusammen Abitur gemacht haben und dann später Personalverantwortung übernommen haben, weil sie beispielsweise das Unternehmen oder den Betrieb der Eltern übernommen haben oder bei einem Unternehmen eben Personalverantwortung haben, dass diese Leute tatsächlich auch Menschen mit Behinderungen eher einstellen, weil die sich konkret jemanden vorstellen können, mit dem man vielleicht nicht so gut Fußball spielen konnte, aber der dann andere Kompetenzen hatte. Also insofern strahlt dieses gemeinsame Lernen wirklich hinaus in die Gesellschaft oder anders ausgedrückt, die Stadtplanerinnen und Stadtplaner, die in ihrer Klasse jemanden mit dem Rollstuhl hatten, die werden im Zweifel auch den Marktplatz nicht pflastern, sondern werden es besser machen.
Weil die Kontakt hatten, ganz einfach.
Weil die wissen, um was es geht.
Genau. Es gibt immer noch zu viele Barrieren in den Köpfen, das habe ich verstanden, nehme das aus unserem Gespräch mit und ich möchte Sie bitten, zum Schluss vielleicht in einem Satz zu sagen, was ist Ihre Herzensangelegenheit für die, sagen wir, nächsten 5 Jahre?
Ich bin der Meinung, dass wir im öffentlichen Bereich zur Barrierefreiheit schon gut vorangekommen sind. Um was es mir geht, ist tatsächlich die Barrierefreiheit im privaten Bereich und da insbesondere im Wohnungsbau. Es gibt viel zu wenig barrierefreie und bezahlbaren Wohnraum in Deutschland und das ist für viele Menschen mit Behinderungen ein echtes Problem. Da müssen wir wirklich besser werden, gerade im sozialen Wohnungsbau. Ich sage manchmal, nur barrierefreier Wohnungsbau verdient wirklich den Namen sozialer Wohnungsbau.
Jürgen Dusel, Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Ihr Motto: Demokratie braucht Inklusion. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Wir machen einen weiteren literarischen Abstecher in Herbert George Wells Geschichte Land der Blinden. Núñez stößt in einem abgelegenen Tal in den Anden auf das Volk der Blinden, die keinen Kontakt zu anderen Menschen haben. Er versucht, dem Rat der Blinden zu erklären, woher er eigentlich kommt.
Die Stimme eines älteren Mannes begann, ihn zu befragen, und Núñez versuchte, diesen Ältesten, die da in der Dunkelheit im Blindenlande saßen, die große Welt draußen zu erklären, aus der er heruntergefallen war, den Himmel und die Berge, das Sehen und ähnliche Wunder. Aber sie glaubten und verstanden nichts von allem, was er erzählte. Das kam ihm ganz unerwartet. Selbst viele seiner Worte verstanden sie nicht. 14 Generationen lang waren diese Leute blind gewesen und von der ganzen sehenden Welt abgeschnitten. Die Namen für alle Dinge des Gesichts waren verblasst. Die Geschichte der Außenwelt war in ein Kindermärchen verwandelt. Sie hatten aufgehört, sich mit irgendetwas zu beschäftigen, das jenseits der felsigen Abhänge lag, die an ihre Umfassungsmauer grenzten. Geniale Männer waren unter den Blinden entstanden, hatten alle Überreste von Glauben und Überlieferung untersucht, die sie aus ihren sehenden Tagen mitgebracht hatten. Alle diese Dinge wurden als müßige Fantasien verabschiedet und neue, gesündere Symbole an deren Stelle gesetzt. Sehr viel von ihrer Vorstellungskraft war mit ihren Augen eingeschrumpft, sie hatten sich aber neue Vorstellungen gemacht mit ihren empfindsameren Ohren und Fingerspitzen. Núñez musste erkennen, dass von der erwarteten Bewunderung und Verehrung für seine Herkunft und seine Begabung nicht zu hören war. Nachdem sein armseliger Versuch, ihn das Sehen zu erklären, abgetan worden war, wie die verwirrte Darstellung eines neu geformten Wesens, das die Wunder seiner unzusammenhängenden Eindrücke beschreiben will, fügte er sich darein, ein wenig bedrückt, ihren Belehrungen zu lauschen.
Land der Blinden. Fortsetzung folgt. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. In unserer Redaktion arbeitet der Kollege Thorsten Schweinhardt. Er ist von Geburt an blind. Und zur Vorbereitung der Sendung hat er uns erzählt, dass die meisten Filme, in denen Blinde im Mittelpunkt stehen, ziemlich schlecht sind. Wir waren einigermaßen erstaunt und haben ihn dann gebeten, uns doch einmal zu erzählen, wie er eigentlich Filme sieht.
Bei dieser Musik haben Sie bestimmt sofort Bilder im Kopf. Claudia Cardinale und Charles Bronson mit der Mundharmonika, epische Kamerafahrten durch eine scheinbar grenzenlose Landschaft. Eben Spiel mir das Lied vom Tod. Aber haben Sie sich den Western-Klassiker von Sergio Leone einmal mit geschlossenen Augen angeschaut? Oder besser angehört? Probieren Sie das bei der nächsten Wiederholung einmal aus. Dann bekommen Sie vielleicht eine Ahnung davon, was von diesem Meisterwerk übrig bleibt, wenn man ihn, wie ich, als Blinder genießen möchte. Natürlich, die Musik von Ennio Morricone ist immer noch traumhaft. Aber davon abgesehen ist nicht viel zu hören. Wasser tropft, etwas quietscht, irgendein Insekt summt. Gesprochen wird so gut wie nichts. Der Film schweigt mich an, verrät mir nicht, was passiert. Zum Glück gibt es für manche Filme eine sogenannte Audiodeskription. Das ist eine akustische Bildbeschreibung für Blinde und Sehbehinderte. Wird dieser Service angeboten, dann beschreibt eine Stimme in den Pausen zwischen den Dialogen alle Details, die man nur sehen und nicht hören kann. Auf diese Weise wird der Film zum Hörfilm. Auch für Spiel mir das Lied vom Tod gibt es inzwischen eine solche Bildbeschreibung. Da erschließt sich dann auch mir als einem blinden Zuschauer, was es eigentlich mit diesem seltsamen Summen auf sich hat.
Der Schielende schaut aus den Augenwinkeln nach unten. Eine Fliege krabbelt an seinem Hals hoch. Sie fliegt auf, landet auf seinem Ohr und krabbelt über seine Bartstoppeln. Er zuckt mit dem Mund, zieht das Kinn ein und schüttelt gleich den Kopf. Die Fliege sitzt unterm Kinn.
Die Texte der Audiodeskription sind kurz und prägnant, denn sie müssen ja in die stillen Momente des Films passen, damit sie keine Dialoge überdecken. Gleichzeitig müssen sie so viele wichtige visuelle Details wiedergeben wie möglich. Auch für manche Kinofilme kann ich mir Bildbeschreibungen zuschalten. Das funktioniert zum Beispiel über eine Smartphone-App namens Greta. Sobald der Film anfängt, synchronisiert sie sich mit dem Ton des Films und spielt im richtigen Moment die passende Bildbeschreibung ab, die ich dann über Kopfhörer verfolgen kann. Gerade bei schnellen Szenen mit viel Action ist es hilfreich, eine erklärende Stimme im Ohr zu haben. Zum Beispiel bei dem Kinderfilm Die kleine Hexe.
Was soll ich jetzt hexen?
Der Tisch soll an die Decke.
Thomas blickt ängstlich. Der Tisch schwebt nach oben und hängt umgedreht an der Decke. Teller und Tassen bleiben kleben. Nur eine fällt herunter.
Ob im Kino oder Fernsehen, die Filme, zu denen Audiodeskription angeboten wird, sind leider immer noch die Ausnahme. Als blinder Filmfan würde ich mir wünschen, dass zu jedem Film ganz selbstverständlich auch eine akustische Bildbeschreibung angeboten wird. Es kann nicht sein, dass blinde Menschen nur an einem winzigen Bruchteil unserer Filmkultur uneingeschränkt teilhaben können. Ich sehe gerne fern und liebe es, ins Kino zu gehen, obwohl ich blind bin. Aber ich will den Film auch möglichst vollständig erleben, als eine Geschichte, die mich fesselt, als eine Welt aus Klängen und Bildern, in die ich eintauchen kann. Erst durch eine gute Audiodeskription kann ich Filme barrierefrei genießen.
Thorsten Schweinhardt und wie er Filme sieht, HR2, der Tag. Das Markenzeichen unseres nächsten Gesprächspartners ist seine Mütze. Er selbst sagt von sich, ich bin Berliner, Aktivist und Glasknochenbesitzer. Außerdem ist er Buchautor, Moderator seiner eigenen Sendung Krauthausen Face to Face, Träger des Bundesverdienstkreuzes, Sozialunternehmer. Raoul Krauthausen wurde in Peru geboren, in Deutschland sozialisiert, studierte Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, ist 38 Jahre jung und ziemlich schnell. Wer mit seinem Elektrofahrstuhl Schritt halten will, der muss ordentlich auf Zack sein. Der ist nämlich getuned. Herr Krauthausen, welche Tätigkeit von denen, die ich aufgezählt habe, machen Sie am liebsten?
Schnell fahren, wenn ich ehrlich bin.
Okay. Und wenn Sie arbeiten, was machen Sie dann am liebsten?
Da bin ich ganz gerne im Team und arbeite an neuesten Projekten rund um das Thema Inklusion und Teilhabe.
Sie sind ein bisschen anders, das sagen Sie selbst von sich und haben das schon immer gewusst. Hatten Sie nie den Wunsch, laufen zu können?
Das ist immer so eine Annahme, die nicht behinderte Menschen haben, dass behinderten Menschen nichts anderes im Leben einfällt, als so zu sein wie die Nichtbehinderten. Dabei hatte ich ehrlich gesagt nie die Sehnsucht, laufen zu können. Ich würde sogar sagen, emotional verbinde ich mit dem Laufen vielleicht so viel wie Sie mit dem Fliegen. Sicherlich ganz praktisch zuweilen, um mal von A nach B zu kommen. Man steht nicht im Stau. Aber Sie gehen jetzt nicht weinend ins Bett, weil Sie nicht fliegen können.
Sie wollten Ihr Leben lang auch nie Berufsbehinderter sein und sind vor allem Aktivist. Sie wollen die Mehrheit dazu bringen, über Behinderung nachzudenken und sich für das Thema zu öffnen. Welche Erfahrung machen Sie als Aktivist? Wie offen sind die Leute?
Ich habe das Gefühl, dass die Menschen offener sind, als viele Leute in Entscheidungspositionen glauben. Und das merkt man zum Beispiel ganz oft, wenn ich mit Medien zusammenarbeite, dass dann Journalistinnen oder Journalisten sagen, ja, wir müssen dem Hörer erstmal erklären, warum sie im Rollstuhl sitzen. Dabei haben die Leute auf der Straße gar nicht das Bedürfnis, unbedingt zu wissen, welche Behinderung und Diagnose die Person genau hat, sondern sie wollen einfach wissen, was für Charaktereigenschaften hat diese Person, Talente, Wünsche, Ziele, Träume, aber nicht unbedingt die Diagnose.
Was für Charaktereigenschaften würden Sie sich selbst zuschreiben?
Ich würde sagen, ich bin ein relativ ungeduldiger Mensch, aber ich begeistere gerne Leute für neue Ideen.
Begeistern Sie mich mal für eine neue Idee.
Jetzt haben Sie mich auch auf dem kalten Fuß erwischt. Also ich würde ganz gerne mal in einem Radioprogramm Menschen mit Behinderungen ausschließlich hören, die mal über etwas anderes reden als über Behinderung, die auch das Programm machen, die auch in entscheidenden Positionen vielleicht dann Audiostücke erstellen, recherchieren, die auch als Wirtschaftsexperten mal gehört werden und das klassische Radioprogramm einfach mal aus einer anderen Perspektive zu beleuchten.
Gucken wir nochmal auf Sie. Sie wollten, ja, ich sag mal als Kind, ich wollte Rennfahrerin zum Beispiel werden. Andere wollen Lokführer werden oder Kinderarzt. Wie ist das bei Ihnen gewesen? Aktivist stand wahrscheinlich nicht auf Ihrem Plan, oder?
Ich wollte Pilot werden. Ich fand es ganz schön, dass meine Eltern mich auch in der Vorstellung gelassen haben und mir dann einfach irgendwann beiläufig erzählt haben, dass man, um Pilot zu werden, unglaublich viel lernen muss. Und sie wussten, dass ich einfach ein fauler Mensch bin und dann von selber den Traum deswegen beiseite gelegt habe. Aber sie haben mir nie gesagt, das kannst du nicht, weil du im Rollstuhl sitzt.
Super eigentlich, ne? Aber jetzt gerade eben haben Sie noch eine Charaktereigenschaft genannt, Sie sind faul.
Es reimt sich auf den Vornamen Raul, genau.
Deshalb oder wie? Oder ist das jetzt einfach ein Fake?
Ich würde schon sagen, dass ich ein fauler Mensch bin, wenn es um Fleißarbeit geht. Ich bin jemand, der gerne anpackt, der gerne mitmacht, der gerne etwas beginnt. Aber wenn es dann in die Mühlen der Ebenen geht, dann merke ich schon, habe ich die ein oder andere Vermeidungsstrategie.
Sie packen ganz schön zu, zum Beispiel bei dem Verein, den Sie gegründet haben, die Sozialhelden. Ihr erfolgreichstes Projekt, die Wheel Map, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte. Wie funktioniert das?
Das ist so eine Art Online-Karte, ähnlich wie Google Maps, auf der Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ihre Nachbarschaft bewerten können. Das heißt, ich möchte wissen, wo gibt es denn hier eine Weißwurst? Kann ich das als rollstuhlfahrender Mensch zu mir nehmen? Gibt es einen rollstuhlgerechten Eingang oder eine rollstuhlgerechte Toilette in dem Biergarten? Und das kann ich auf der Wheel Map dann herausfinden.
Ich habe im Internet ein bisschen über Sie recherchiert und unter anderem auch gelesen, gehört, dass Sie die Leute aus ihrer Komfortzone herausholen wollen. Sie sind häufig auf Bühnen präsent, machen dort Moderationen, nehmen an Talkshows und so weiter teil. Das heißt, Sie wollen einen anderen Blick auf Behinderung geben und dazu sprechen Sie Ihr Publikum dann auch schon mal ziemlich direkt an, indem Sie fragen, Leute, Sie werden sich jetzt sicher fragen, hat der Typ Sex? Was kommt dann eigentlich? Wie sind die Reaktionen?
Also dann ist erstmal Stille im Saal, weil ich glaube, die Leute dann irgendwie erwischt zu haben. Weil das ist wirklich oft eine Frage, die mir völlig unvermittelt wildfremde Menschen auch in der U-Bahn stellen, ob meine Freundin denn auch klein sei. Und ich antworte dann meistens, nee, mein Freund ist 2 Meter groß. Und versuche somit so ein bisschen auch die Denkmuster, in denen wir ja dann oft, auch ich selber natürlich, verharren, zu durchbrechen. Aber es ist auch wirklich anstrengend, muss ich sagen, als Mensch mit Behinderung immer den Erklärbär zu machen, den nicht behinderten Menschen ein Gefühl zu geben, dass sie ja nicht beißen. Ich denke auch, dass nichtbehinderte Menschen eine gewisse Verantwortung haben. Das, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, gilt sowohl für Menschen mit wie für Menschen ohne Behinderung.
Sie promoten zurzeit einen Film, der den Titel trägt Die Kinder der Utopie, der am 15. Mai in die Kinos kommt. Und darin schauen 6 junge Erwachsene, Behinderte und Nichtbehinderte, zurück auf ihre gemeinsame Grundschulzeit in einer Inklusionsklasse. Spiegelt sich darin für Sie selbst auch, Herr Krauthausen, ein Stück Ihrer eigenen Sehnsucht wieder?
Ehrlich gesagt, das ist ein Stück meiner eigenen Kindheit. Das ist das, was ich als Kind erlebt habe, nämlich gemeinsames Aufwachsen mit Kindern mit und ohne Behinderung. Und ich verstehe nicht, wie wir in dem heutigen Diskurs, wenn es um das Thema Inklusion in der Schule geht, kein Zentimeter weitergekommen sind als damals vor 30 Jahren, als ich schon zur Schule gegangen bin. Und was ich an diesem Film Die Kinder der Utopie so toll finde, ist, dass wir ausschließlich die Perspektive der Kinder hören. Also es reden mal nicht die vermeintlich selbsternannten Experten in Form von Eltern, Ärzten, Pädagogen oder Psychologen, sondern eben wirklich die Kinder.
Raoul Krauthausen, Aktivist und vieles mehr, haben Sie Dank für das Gespräch. Wir machen noch einen Abstecher in die Anden, ins Land der Blinden. Núñez lebt schon länger jetzt bei Ihnen in Ihrem abgeschiedenen Tal. Er hat sich dort sogar verliebt, er will heiraten, aber viele sind gegen diese Ehe und nun beraten sich die Ältesten.
Später hatte einer der Ältesten, der viel nachdachte, eine Idee. Er war der große Arzt unter diesen Leuten, ihr Medizinmann, und er hatte einen sehr philosophischen und erfindungsreichen Geist. Die Idee, Núñez von seinen Absonderlichkeiten zu heilen, lockte ihn. Eines Tages, als Jakob anwesend war, kam er auf das Thema Núñez zurück. »Ich habe Bogotá untersucht«, sagte er, »und sein Fall ist mir verständlicher geworden. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass er geheilt werden kann.« »Das habe ich immer gehofft«, sagte der alte Jakob. »Sein Gehirn ist angegriffen«, sagte der blinde Doktor. Die Ältesten murmelten beifällig. »Ah«, sagte der alte Jakob. »Nun, was greift es an?« »Das hier«, antwortete der Doktor auf seine eigene Frage. »Diese seltsamen Dinge, die man Augen nennt und die dazu da sind, um eine angenehme, weiche Vertiefung im Gesicht zu bilden, sind bei Bogotá krank, so krank, dass sein Gehirn dadurch leidet. Sie sind stark vergrößert, er hat Augenwimpern, seine Augenlider bewegen sich und infolgedessen ist sein Gehirn im Zustand ständiger Gereiztheit und Verwirrung.« »Ja«, sagte der alte Jakob. »Ja? Und ich glaube, mit ziemlicher Gewissheit sagen zu können, dass wir, um ihn vollständig zu heilen, ihn nur einer einfachen chirurgischen Operation unterziehen müssen. Wir müssen diese Reizkörper entfernen. Und dann wird er vernünftig sein?« »Dann wird er vollkommen vernünftig sein und ein ganz vortrefflicher Bürger.« »Dem Himmel sei Dank für die Wissenschaft«, sagte der alte Jakob und eilte zu Núñez, um ihm von seinen glücklichen Hoffnungen zu berichten.
Das Ende der Geschichte ist ein ungewöhnliches. Núñez wird nicht auf sein Augenlicht verzichten. Auf dem Weg zur Operation flieht er und verlässt für immer das Tal. Nachzulesen im Land der Blinden von Herbert George Wells. Von der Fiktion zurück in die Realität, die je nach Region, je nach Land eine völlig unterschiedliche ist. Unsere Kollegin Vaya Stavrianos erzählt im Folgenden die Geschichte der 25-jährigen Amal Odeh aus Palästina. Sie ist blind und für 3 Monate zu Gast bei Lydia Zubek aus Neu-Isenburg, die ebenfalls blind ist. Sie ist Jordanierin und kam mit 4 Jahren nach Deutschland, lebt mit ihrem blinden Mann und den fast 2 erwachsenen Kindern zusammen. Amal und Lydia sind entfernt miteinander verwandt, sie kannten sich nur über Facebook und sind sich dann endlich von Angesicht zu Angesicht begegnet. Und sie haben ihren jeweiligen Lebenswelten als Blinde enorme Unterschiede ausmachen können.
Ich bin Amal, ich bin 25, ich komme aus Palästina, ich spreche Arabisch und Englisch und ein bisschen Deutsch.
Ich treffe Amal und Lydia in einem Café. Nach gut 2 Monaten kann die junge Frau schon ein paar Brocken Deutsch. Sie ist sprachbegabt und hat den Bachelor in Englisch. Doch weiter geht's für sie in Palästina nicht. Und deshalb wird sie ihren Wunsch, Übersetzerin zu werden, nicht umsetzen können. Warum das so ist, erklärt sie so.
Maybe it's the political situation and also the mind of people in Palestine. Maybe their parents didn't allow their children to walk alone, to do everything alone.
Vielleicht liegt es an der politischen Situation und der Einstellung der Menschen in Palästina. Vielleicht aber auch an den Eltern, die ihren Kindern selten erlauben, etwas alleine zu machen. Lydia kennt die Situation auch aus Jordanien, wo sie sich für eine Blindenschule engagiert.
Man kann als Blinder schon das Abitur machen, aber es gibt dann so bestimmte Sachen, wie dass es ab der fünften oder sechsten Klasse keinen Mathematikunterricht, keine Physik, Naturwissenschaften gibt für blinde Menschen oder dass man eben das Studium nur bis zu einem bestimmten Bildungsgrad abschließen kann und nicht weiter. Also was wie ein Master in Englisch kann sie zum Beispiel dort nicht machen.
Auch ein eigenes Konto ohne sehende Zeugen zu eröffnen, Geld abzuheben oder selbst zu unterschreiben, ist Blinden verwehrt. Mit einem Fingerabdruck besiegeln sie Dokumente wie Analphabeten. Nach dem Café gehen wir zum Bus. Auf dem Weg dorthin gibt es am Gehsteig eine neue Baustelle. Lydia ertastet ein Hindernis und ist verwirrt. Ich kläre sie auf, die Bauarbeiter sind hilfsbereit. Unerwartete Hindernisse sind keine Seltenheit. An der Hauptstraße hat die Ampelanlage noch kein akustisches Signal. Lydia muss sich hier Hilfe suchen, um über die Fahrbahn zu kommen. Amal kennt inzwischen schon einige Wege zu Lydias Verwandten in der Nachbarschaft. In Palästina wird sie überall hingefahren. Alles andere erledigt die Familie.
There is nothing to do, just to sit in our home. Sometimes I volunteered in schools for blind to give them courses in English. Sometimes I teach them on Braille. And I enjoy my time in music and singing and playing piano.
Ich sitze eigentlich meistens den ganzen Tag zu Hause. Manchmal habe ich schon ehrenamtlich für Blindenschulen gearbeitet und dort Englisch unterrichtet, manchmal aber auch die Blindenschrift Brei. Ansonsten höre ich gerne Musik, singe und spiele Piano.
Es gibt kaum jemanden, der sich blind auf die Straße so traut, weil es einfach so, man ist auch gerne mal dem Spott ausgesetzt bzw. der Negativbewertung.
Zum Bahnsteig am Bahnhof geht Amal, ohne sich festzuhalten, mit dem Stock die Treppen hoch. Der Stock pendelt dabei in der Luft, bis die nächste Stufe dagegen schlägt.
In the beginning I was afraid, but now I like to walk alone. And it's more free.
Am Anfang war ich noch etwas ängstlich, aber jetzt laufe ich schon alleine und das ist viel freier. Gerne würde Amal ihr Studium in Deutschland fortsetzen, vielleicht einmal hier leben. Doch die Hürden sind hoch. Sie müsste sich die Umgebung mit dem Blindenstock erobern, nach 25 Jahren Unselbstständigkeit. Die 8.000 Euro als Sicherheit für ein Auslandsstudium auf einem Sperrkonto zu hinterlegen, kann sich ihre Familie nicht leisten. Und wenn sie wieder zu Hause ist, wird sie da die neu erlernte Freiheit umsetzen können?
In Palestine, it's not easy, but I will try.
Zwei starke Frauen und hier kommt gleich die nächste. Ninia Binias, die den Künstlernamen Ninia La Grande trägt, ist Schriftstellerin, Bloggerin, Slam-Poetin und Moderatorin. Sie ist Geschäftsführerin des Büros für Popkultur und war Co-Organisatorin der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften 2017 in Hannover. Sie lebt auch dort, ist 35 Jahre alt, jung und genau genommen 1,39 Meter. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Sie haben Kunstgeschichte und Germanistik studiert, mit Magister abgeschlossen, sind dann aber zu einer gefragten Person in der medialen Welt geworden. Was hat Sie daran eigentlich mehr gereizt als an einer akademischen Laufbahn?
Also nach dem Magister war mir schon klar, dass ich kein Typ dafür bin, länger an der Uni zu bleiben. Ich habe dann erstmal, so wie ganz viele, die so Geisteswissenschaften studiert haben, in den Medien gearbeitet und bin parallel aufgetreten. Das wurde immer mehr und dann habe ich gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht, dass ich da durchaus freier bin, über mich und meine Zeit zu bestimmen. Und irgendwann war das so viel, dass ich mich dazu entscheiden konnte, nur noch das zu machen. Und das gefällt mir sehr gut.
Und 2008 haben Sie angefangen zu bloggen. Was ist Ihnen wichtig? Was wollten Sie der Welt mitteilen?
Ich wollte vor allem mitteilen, was meine politische Meinung ist und ich wollte mich für die Dinge einsetzen, die ich wichtig finde. Das habe ich am Anfang eher so als Gerechtigkeit umschrieben und es kristallisierten sich dann irgendwann für mich vor allem die Begriffe Feminismus und Inklusion heraus.
Und Mode spielt in Ihrem Leben eine ziemlich große Rolle, macht Ihnen großen Spaß und Sie sagen, die ist für alle da. Das hört sich an wie ein Stück gelebte Inklusion.
Ja, das ist es auch. Also ich glaube, dass dass Mode ein Mittel ist, um sich auszudrücken, egal wie groß oder klein man ist oder was für Voraussetzungen man sonst hat. Da kann man ganz viel mit spielen und seine eigene Persönlichkeit, seinen Charakter nach außen tragen.
Sie sind bekennende Feministin und Sie thematisieren in Artikeln oder Poetry Slams nicht nur Geschlechterdiskriminierung und Rassismus, sondern eben auch die Missstände, die sich im Leben einer Kleinwüchsigen auftun. Sind eigentlich Diskriminierungen in Ihrem Alltag, in Ihrem Leben Alltag oder sind sie eine Ausnahme?
Also es gibt ganz viele kleine Diskriminierungen, die schon Alltag sind. Also Dinge, die ich nicht erreiche, Blicke von anderen, Handlungen von anderen, zum Beispiel letztens ein Pärchen, das mir entgegenkam und Händchen haltend und dann die Arme so über mich geschwungen hat, als wäre ich irgendwie ein Poller oder sowas. Das finde ich, ist jedes Mal so ein kleiner Stich. Aber so die ganz großen Sachen sind Gott sei Dank kein Alltag, sondern passieren nur sehr selten. Also dass ich auf der Straße angegriffen oder richtig doll beleidigt werde, das passiert mir Gott sei Dank nur so einmal im halben Jahr.
Sie haben mittlerweile einen 2-jährigen Sohn und Sie haben während der Schwangerschaft bemerkt, wie es in den Köpfen der Menschen, die Sie betrachtet haben, dann anfing zu arbeiten. Was haben Sie da erlebt?
Ganz unterschiedliche Sachen. Also die Leute waren sehr verwirrt, dass eine so kleine Frau einen dicken Bauch hat. Und ich wurde dann sehr oft von fremden Leuten ohne Hallo gefragt, ob das Baby denn auch klein werden würde. Ein Herr fragte mich dann mal ganz besorgt, ob denn der Vater wenigstens groß wäre. Und vor kurzem, als das Kind dann schon auf der Welt war, stellte dann eine Frau fest, als ich ihr sagte, die Geburt war ganz okay, sagte sie dann, naja, vielleicht waren sie ja damals noch größer. Also das schwankt alles so zwischen Beleidigung und Lachen, aber man weiß nicht so richtig, was da eigentlich los war im Kopf der anderen.
Und offenbar haben alle um Sie herum Angst bekommen, nur Sie selbst wahrscheinlich nicht.
Ja, ich hatte am Anfang ein bisschen Zweifel, die konnte meine Frauenärztin aber sehr schnell ausräumen, weil sie sagte, wenn mein Körper schwanger werden kann, dann kann er auch ein Kind kriegen und das stimmte ja auch. Und dann habe ich diese Meinung nach außen getragen und konnte um mich herum alle ziemlich schnell überzeugen.
Es gibt auch so etwas wie positive Diskriminierung, wie zum Beispiel, ich bewundere dich dafür, dass du das alles trotz deiner Größe so toll hinbekommst. Was wiegt schlimmer für Sie?
Also schlimmer sind natürlich konkrete Beleidigungen oder wenn jemand mich sieht und einfach anfängt zu lachen, wenn ich dann eh schon einen schlechten Tag habe. Das verletzt mich mehr als diese sogenannten positiven Diskriminierungen. Da versuche ich dann einfach nur zu erklären, warum das vielleicht nett gemeint ist, aber bei mir eben trotzdem irgendwie komisch ankommt und es einfach ganz normal ist, dass ich diese Dinge mit meiner Größe mache, weil ich es ja nicht anders kenne.
Der Gang auf die großen deutschen Comedy- und Kabarettbühnen haben Sie geschafft, sage ich mal. Das war für Sie kein Spaziergang. Ihr Handicap, Sie sind eine Frau. Was läuft schief in der Branche?
Also es ist immer noch so, dass viel zu wenig Frauen aus meiner Sicht auf der Bühne sind. Wir sind bei weitem noch nicht bei 50-50 angekommen. Und es muss aus meiner Sicht nicht jetzt bei jedem Poetry Slam Line-Up oder auf jeder Kabarettbühne 50% Frauen dabei sein. Aber wir haben das Ziel erst erreicht, wenn es vielleicht mal an einem Abend 7 Frauen und nur 3 Männer sind und niemandem fällt es auf, dass das was Besonderes ist. Also es sind immer noch Männer, die hauptsächlich die Dinge organisieren, die hauptsächlich einladen. Und es ist immer noch so, dass sie dann eher Männer einladen. Und deswegen ist es so, dass die Branche immer noch sehr männlich geprägt ist. Aber auch das verändert sich und ist Gott sei Dank im Flow. Und die Frauen engagieren sich sehr dafür, dass sich das ändert auf jeder Ebene.
Und müssen Sie als weiblicher Stern ein bisschen heller strahlen als die männlichen Kollegen?
Ja, das Gefühl habe ich schon, dass man als Frau immer einen Tucken besser sein muss und ein bisschen lustiger als alle anderen und ein bisschen schlauer und ein bisschen expressiver, damit man überhaupt auffällt und damit andere Leute sagen, naja, die ist vielleicht genauso gut wie ein Mann und man selber hat sich dann schon total verausgabt.
Was ist Ihr Wunsch in Sachen Inklusion oder für sich selbst?
Also mein größter Wunsch in Sachen Inklusion ist, dass wir dieses Wort irgendwann nicht mehr brauchen, dass wir nicht mehr inklusive Schulen und Kindergärten und inklusive Projekte brauchen, weil alles, was wir machen, inklusiv ist. Das wäre mein größter Wunsch, dass das keine Besonderheit mehr ist, wenn Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam zur Schule gehen oder gemeinsam Theater spielen oder alles andere zusammen machen.
Wir arbeiten dran. Ninia Lagrande, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Inklusion, Regel oder Ausnahme, ein Tag zum 10-jährigen der UN-Behindertenrechtskonvention, in dem nicht nur über die geredet wurde, sondern mit Menschen mit Behinderung. Mein Name ist Angela Fitsch, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und das letzte Wort hat nochmal der Gesprächspartner vom Anfang der Sendung, der Rapper Graffiti, der in dem Song mit dem Titel Verschieden singt. Es ist normal, verschieden zu sein.
Oh nein, das kann doch nicht sein, so viele Menschen, die beschränkt sind, weil sie einfach nicht feilen. Es ist normal, verschieden zu sein. Niemand ist gleich, auch ich lieb. Und nur weil sie mich schiebt, ist das nicht. Sie ist nicht auf mich fickrig und sagt zu mir, fick mich richtig. Liebling, ich bin geil. Mann, mag es kaum glauben, ich sitze im Rollstuhl und kann mich auch noch gut artikulieren. Im Gegensatz zu so vielen und obwohl ich 6 Finger habe und nicht so gut laufen kann, halte ich trotzdem meine Frau im Arm. Und ja, wir wollen auch Kinder haben, Kinderwagen, Kindergarten, kein Problem, wir schaffen das. Trotzdem wird man angequatscht.
Der Stash wird mal einstrengend.
Fuck, was soll denn dieser Affentanz? Manchmal fühle ich mich schon schuldig, so als wäre ich angeklagt. Stopp.